Liebe Familie Schade, meine Damen und Herren, auch im Namen meines Kollegen Johannes Paulmann begrüße ich Sie alle recht herzlich von Seiten des Leibniz-Instituts für europäische Geschichte zu unserem Abendvortrag. Ich freue mich sehr darüber, dass sich unser Publikum heute Abend nicht auf die Teilnehmer des Symposions beschränkt und heiße daher auch diejenigen unter uns herzlich willkommen, die eigens zu diesem Abendvortrag zu uns gestoßen sind. Dies tue ich auch im Namen von Herrn Professor Reifenberg, dem Hausherrn des Erbacher Hofs, dem ich zudem aufrichtig für seine Kooperationsbereitschaft danke und sehr bedauere, dass er heute Abend nicht unter uns sein kann. Ein großer Dank aber schließlich geht an die Gruppe Klezmers Techter für die musikalische Umrahmung unserer Veranstaltung. Dass wir ihre Musik heute Abend genießen können, ist Frau Susanne Rauscher-Schade und ihren Kindern zu danken, die ich an dieser Stelle auch noch einmal herzlich begrüßen möchte. Mit dem Engagement von Klezmers Techter hat die Familie Schade eine Brücke zwischen früheren Festveranstaltungen zu Ehren Kai Friedrich Schades und unserem heutigen Symposion bzw. unserer Abendveranstaltung gebaut. Wir wissen das sehr zu schätzen und wir bedanken uns bei Ihnen dafür. Bevor ich Ihnen nun den Redner des heutigen Abends, Herrn Dr. Wolfgang Gern, vorstelle, übrigens herzlich willkommen auch an Sie, lieber Herr Gern, möchte ich Sie alle noch mit einem technischen Detail und auch noch mit ein paar inhaltlichen Details bekannt machen. Hinweisen möchte ich zunächst darauf, und das hat Herr Paulmann heute Morgen auch schon getan, dass der Vortrag und auch die Fragen, die im Anschluss an den Vortrag gestellt werden, als Audiodatei aufgezeichnet werden. Das, meine Damen und Herren, soll Sie nun in keiner Weise davon abhalten oder abschrecken, Ihre Fragen zu stellen, aber die Information darüber ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht unwichtig. Also so viel zu den technischen Details. Und nun zu den inhaltlichen, zur inhaltlichen Situierung des Vortrags. Der Vortrag bildet den Abschluss einer kleinen Tagung, das sage ich für diejenigen, die neu hinzugekommen sind, deren Anliegen es war, historische Perspektiven auf die entwicklungspolitische Publizistik der Kirchen zu entwickeln und dies im Gespräch mit Zeitzeugen. Konkreter Gegenstand der Diskussionen heute Nachmittag war der Informationsdienst Entwicklungspolitik, der von Kai Friedrich Schade in den Jahren von 1970 bis 2003 als verantwortlicher Redakteur unter dem Dach des Evangelischen Pressedienstes herausgegeben wurde. Wir haben im Diskussionsverlauf heute Nachmittag bereits viel über die damit verbundenen Erlebnisse, über die Mechanismen, auch über die Spannungen und Konflikte auf gesellschaftlicher und politischer Ebene gehört, wenn nicht erahnt. Unser Abendvortrag nun soll die kirchliche Perspektive einbringen und die Bezüge, möglicherweise die Spannungen aus diesem Kontext heraus beleuchten. Denn immerhin waren die Kirchen durch ein theologisch weit gefasstes Verständnis von Mission beziehungsweise durch ein aus theologischer Ethik abgeleitetes Verständnis von Weltverantwortung in vielen Bereichen von Entwicklung, Entwicklungsverantwortung, Entwicklungshilfe Vorreiter. Und dies schlug sich auch in kirchlicher Publizistik nieder. Der Vortrag wird hier, wie ich meine und hoffe, wir werden es sehen, einsetzen und vor dem Hintergrund der Biografie Kai Friedrich Schades und dem von ihm als Redakteur verantworteten Informationsdienst Entwicklungspolitik Problemfelder thematisieren, wie zum Beispiel die publizistische Rolle bzw. der Auftrag der Kirchen im Hinblick auf die Themen Entwicklung und globale Armutsbekämpfung. Ja, und damit, meine Damen und Herren, sind wir beim Thema Publizistik der Kirchen und die Herausforderung der einen Welt, Erfahrungen und Perspektiven. Darum also soll es heute Abend gehen. Und ich begrüße unter uns nun auch noch mal ganz ausdrücklich unseren Referenten, Herrn Dr. Wolfgang Gern, der Kai Friedrich Schade im Jahre 1978 während seines Studienaufenthalts in Indien kennenlernen konnte. Herr Gern ist Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und leitet gegenwärtig einen großen Tanker mit vielen Beschäftigten, das Diakonische Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck. Er hat evangelische Theologie an den Universitäten Berlin und Heidelberg studiert und konnte während seiner Studienzeit Erfahrungen als Flüchtlingshelfer für Brot für die Welt in Laos und Kambodscha sammeln. Nach dem Studium waren Sie, lieber Herr Gern, Stipendiat des Ökumenischen Rats der Kirche in Bangalore in Indien. Daran schloss sich eine 5-jährige Assistentenzeit am damaligen Lehrstuhl für Missionswissenschaft an der Theologischen Fakultät der Universität Heidelberg an. Eine Zeit, die wir in gewisser Weise gemeinsam haben, nur an anderen Lehrstühlen. Promoviert hat Herr Gern im Jahre 1984 mit einer Arbeit über die Predigten des Schweizers und mit Karl Barth verbundenen Theologen Eduard Thurneisen aus den Jahren 1913 bis 30. Wolfgang Gern war zunächst im Pfarramt, wechselte dann aber in das Zentrum der Gossner Mission hier nach Mainz, wo er von 1996 bis 2000 das Seminar für kirchlichen Dienst in der Industriegesellschaft leitete. Seit 2000 ist er Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks. Herr Gern ist Mitglied in verschiedenen Spitzengremien der Diakonie und der Kirchenleitung der EKHN. Von 2007 bis 2011 fungierte er zudem als Sprecher der Nationalen Armutskonferenz, einem Zusammenschluss der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. In seinen Veröffentlichungen, die ich hier nicht im Einzelnen nenne, hat er sich mit Fragen des interkulturellen theologischen Dialogs, mit Ansätzen zu einer interkulturellen Theologie und mit Fragen der Entwicklungspolitik beschäftigt. Lieber Herr Gern, wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag Publizistik der Kirchen und die Herausforderung der einen Welt, Erfahrungen und Perspektiven. Ich darf Sie nun um Ihr Wort bitten.
Ja, liebe Susanne Schade, liebe Familie Schade, liebe Frau Dingel, liebe Damen und Herren, es ist für mich eine Ehre, heute referieren zu dürfen. Ich danke für die Einladung und habe ein Thema, bei dem ich sagen muss, ich bin vermutlich mehr Kirchenmann als Publizist. Das werden Sie merken und ich danke, dass Sie mir Ihr Gehör schenken. Ich habe einen Vortrag mit 6 überschaubaren Teilen und mir wurde gesagt, eine halbe Stunde, aber das ist das Mindeste, also wird es länger. Und ja, ich habe einfach so, wie der Markt das eben sagt, wir sind ja auch mit dem Markt verbunden. Damit sind wir schon bei einem Thema, aber das will ich jetzt nicht benennen. Publizistik der Kirchen und die Herausforderung der einen Welt, Erfahrungen und Perspektiven. Erster Teil, wenn Sie so wollen, ein Vorspann, den ich mir einfach nicht ersparen kann und will. Die aktuelle Situation, Terror, ja, Krieg, Fragezeichen und kein Ende. Navid Kermani hat vor genau einem Monat den Friedenspreis des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche erhalten und ich hatte das Privileg, dabei zu sein und seine Dankesrede auch nochmal nachzulesen. Er lässt dort den katholischen Priester Jacques Murat sprechen, der eine Geißel des IS war. Pater Jacques war Priester der Gemeinde Karyatayn, kann sein, dass ich das falsch ausspreche, in Syrien und widmete sich zugleich dem islamisch-christlichen Dialog. Pater Jacques sagte laut Kermani, wir sind traurig in dieser Welt, die einen Teil der Verantwortung für die Opfer des Krieges trägt, dieser Welt des Dollars und des Euros, die nur nach ihren eigenen Völkern, ihrem eigenen Wohlstand, ihrer eigenen Sicherheit sieht, während der Rest der Welt Hungers stirbt. Es scheint, dass ihr einziges Ziel ist, Gegenden zu finden, wo sie Kriege führen und den Handel mit Waffen noch steigern können. Und Kermani folgert im Oktober, der IS wird den Horror so lange steigern, bis wir in unserem europäischen Alltag sehen, hören und fühlen, dass dieser Horror nicht von selbst aufhören wird. Er kann nur von den Mächten beendet werden, die hinter den befeindeten Armeen und Milizen stehen. Wie ein Zeugnis der Unheilsprophetie liest sich die Rede vom 18. Oktober, die sich am 13. November so schrecklich bestätigte. Ja, es gibt Nationen, die diesen Krieg schüren, wenn es denn einer ist. Iran, Saudi-Arabien, die Golfstaaten, auch die Türkei, Russland. Nein, auch wir gehören dazu mit Waffenhandel und Rüstungsindustrie. Auch der Westen. Gestern hat sich Boualem Sansal zu Wort gemeldet, ebenfalls Friedenspreisträger aus dem Jahre 2011. Algerischer Schriftsteller in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Interview. Ich hätte nicht gedacht, persönlich, dass er so drastisch redet. Ich schätze diesen sensiblen, ja, wunderbaren Mann. Der Westen, sagt er, wird die wahre Dimension erst begreifen, wenn sich die Attentate häufen und eine Art urbaner Guerillakrieg ausbricht. Burlem Sansal war es gewesen, der dem arabischen Frühling seine Stimme gab, weil die Menschen, so sagte er, eine echte, universelle Demokratie wollen, ohne Grenzen und Tabus. Alles, was das Leben ramponiert, sagte er, ist dem Gewissen der Welt unerträglich geworden. Was hätte Kai Friedrich Schade dazu geschrieben? Ich nehme mal an, er hätte das Thema Rüstungsexporte ganz vorn angestellt und ich kann in den Keller gehen und noch die alten Ausgaben mir nehmen. Das hat er dann in solchen Situationen gemacht. Ja, das hätte er in den Mittelpunkt gerückt. Auch die deutsche Verantwortung, vor allem die deutsche Verantwortung. Er hätte die militärische und psychologische Bedeutung des religiös aufgeladenen und militanten Fundamentalismus diskutiert und er hätte den Religionsgemeinschaften mit den Worten des Theologen Christoph Blumhardt aus der Jahrhundertwende um 1900 zugerufen: Liebe Leute, man kann nur aus Liebe Glauben haben und nicht aus Hass und Abgrenzung, geschweige denn Terror. Natürlich wusste Kai Friedrich etwas von der Bedeutung der Reformation für unser Thema, von unserem Wertesystem, dass Freiheit auch immer zuerst die Freiheit für die anderen ist, dass ein Christ nicht in sich selbst lebt, sondern in Christus und seinem Nächsten, dass der Galaterbrief uns ganz viel sagt über den Zusammenhang von Glaube und Liebe, dass Nächstenliebe und Gemeinschaft unser Leben bestimmen. Und er würde verraten, dass ein Großteil der Attentäter, das würde er analytisch auch getan haben, nicht nur Franzosen sind, wie Ulrich Wickert jetzt mehrfach uns auch vor Augen geführt hat, Franzosen sind, sondern aufgewachsen, ja, waren in den Vorstädten Frankreichs, die ein Stück Exklusion in der Mitte Europas bedeuten. Das entschuldigt überhaupt nichts. Aber es öffnet die Augen für den Hang zur Brutalität, die ohne die Erfahrung von Ablehnung und Ausgeschlossensein nicht zu denken ist. Vielleicht hätten Sie, die Täter, etwas praktisch erfahren müssen, persönlich erfahren müssen, von der auch interreligiösen Bedeutung des Satzes. Man kann, ganz gleich in welcher Religionsgemeinschaft, nur aus Liebe Glauben haben und nicht aus Hass oder Abgrenzung. Erste These, damit Vorspruch 1 zu Ende. Publizistik in der einen Welt muss immer und zugleich Publizistik für die eine Welt und für den Zusammenhalt der einen Welt sein, ganz nach dem afrikanischen Wort, nur gemeinsam können wir leben. Gemeinsam heißt in Frieden leben, Vielfalt gestalten und Konflikte im Dialog lösen. Die publizistische Aufgabe ist auch, den Wertekanon für die eine Welt einzubeziehen. Teil 2, der Anlass, Kai Schade, der Hebammenkünstler. Frau Dingel, ich glaube, das heißt mehr Eut, nicht? Hartmut Elsenhans hat im Rahmen der Ehrenpromotion für Kai Friedrich Schade im Jahre 2008 in Leipzig darauf hingewiesen, dass Kai Schade so etwas war wie ein sokratischer Hebammenkünstler. Er hat Autoren ermutigt, ich gehörte ein bisschen dazu, gleichsam zu differenzieren und zuzuspitzen. Er hat sie gelockt, schreibt doch auf. Und er hat die dann folgenden Debatten und Kontroversen solidarisch begleitet. So einer war er. Dazu muss ich sagen, ich komme aus einer Lehrerfamilie, 7 Generationen nur Lehrer und kann sagen, also der Beste war Kai Schade, weil er Leute ermutigt hat. Ich habe auch solche kennengelernt in der eigenen Familie, die das Ermutigen hinten angestellt haben, aber wollten mal so. So einer war er, hochkompetent, mutig und zugleich selbstkritisch und bescheiden. So habe ich ihn auch erlebt, ich als der Jüngere, neugierig, beharrlich und ermutigend. Damals ging es im Jahre 78 um das Verhältnis von Vertrauen und Kontrolle im kirchlichen Entwicklungsdienst. Partnerkirchen, vor allem in Südafrika, aber auch der Ökumenische Rat der Kirchen, waren auf dem Prüfstand. Ich kenne noch genau die Namen, Herr Melcher, Sie auch. Der Ökumenische Rat der Kirchen stellte damals vor allem, im Rahmen der eigenen Entwicklungsabteilung, die nicht unwesentliche Frage, seid ihr Kirchen im Norden überhaupt willens und in der Lage, in realer Augenhöhe die Nord-Süd-Beziehung zu gestalten? Das Wie bestimmt das Was, hat einer mal gesagt. An der Frage des Wies, des Miteinanders, entscheidet sich, inwieweit wir auch politisch und eben inhaltlich einander gerecht werden. Das war die Frage. Das war keine reine äußerliche Gestaltungsfrage, sondern eine inhaltliche, dazu kommen wir noch. Das heißt, EPD-Entwicklungspolitik war auch und gerade eine Brückenbauerin zwischen institutionellen Interessen, wenn man so will, im Westen, und der weltweiten Gerechtigkeitsfrage. Und wer das Beharrungsvermögen mächtiger Institutionen kennt, auch gerade bei uns, kann erahnen, dass der Brückenbau verbunden war mit heilsamen Störungen, Knirschungen, mit einer Art Querdenken kirchlicher und staatlicher Entwicklungspolitik. Kai Schade hatte dabei die Gabe, immer auch darauf zu achten, dass an Macht interessierte Bürokratien nicht durch ihre Definitionsmacht den zivilgesellschaftlichen Diskurs verraten, indem sie ihn beherrschen wollen. Da war er schon immer vorsichtig bis misstrauisch. Insofern war er ein kritischer Beobachter auch der eigenen Kirche, wo herrschende Interessen, ich denke gerade an die Südafrika-Debatte, den herrschaftsfreien Dialog zu blockieren suchten. Er sagte dann häufig am Telefon mit diesem humoristischen Unterton, ja, sowas kann passieren, sagte er gelassen, aber auch kritisch. Und die eigene Rolle konnte er dabei auch selbstironisch beschreiben. Wer überhaupt dem Humor und am Schluss auch der Karikatur sehr viel zutraute, weil sie häufig noch stärker in der Lage waren, Freiheit zu atmen. Oder es stärker oder frecher vermochten, die Hindernisse auf dem Weg zur einen Welt ins Bild zu setzen. Es gibt ein Darmstädter Sprichwort vom Datterich, ich mich aufrisch, ist es mir lieber egal. Und er hatte auch etwas davon, dass er, ja, das wollte ich nur, es war so ein. Last but not least, Kai Schade war ein, von Niebergall, Kai Schade war ein leidenschaftlicher Praktiker der Zivilgesellschaft. Wer differenziert und zugleich um der Humanität in der einen Welt willen schreiben und streiten will, braucht Netzwerke von der Bundeszentrale für politische Bildung bis hin zu Initiativen Kauft keine Früchte aus Südafrika oder Frauenrecht des Menschenrechts in Frankfurt. Ursula Trautwein ist da die Mitbegründerin gewesen zur Zeit der Apartheid in Südafrika. Der Protestantismus in seiner Vielstimmigkeit und die Kirchen insgesamt in ihrer dritte Weltorientierung waren eine gute Voraussetzung und Kai Schade hat diese Weite weitlich genutzt. Das zeigte sich auch dadurch, dass Autoren aus Afrika, Asien und Lateinamerika reichlich zu Wort kamen. Die Stimmen des Südens wurden nicht nur zum besonderen Kennzeichen von EPD-Entwicklungspolitik, sie waren auch der Auslöser kontroverser Debatten über die Rolle transnationaler Konzerne im Süden und über die Notwendigkeit, über Widerstands- und Befreiungsbewegungen in den Diktaturen der Dritten Welt ausführlich zu berichten. Vermutlich ist der Nord-Süd-Dialog zivilgesellschaftlicher Gruppen und Initiativen eines der größten publizistischen Erfolge von EPD-Entwicklungspolitik. Ich kann mir die Szene der Initiativgruppen ohne den Vorlauf durch EPD-Entwicklungspolitik nicht vorstellen. In der Reformationsdekade darauf hinzuweisen, dass der Freiheitsgedanke dadurch gefördert wurde, gehört mit zur Erfolgsgeschichte der gesamten kirchlichen Publizistik. Ich habe nicht mehr Demokratie gesagt, darüber müssen wir extra nochmal diskutieren. Zweite These. Bundesverfassungsrichter Böckenförde sagte einst, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er sich selbst nicht geben kann. Ich übersetze immer, der Staat lebt von Werten, das ist einfacher zu verstehen, die er sich selbst nicht geben kann. EPD-Entwicklungspolitik stand beispielhaft für eine Publizistik, die diese Voraussetzungen im Blick hatte, durch den Einsatz für Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Teil 3. Die eine Welt, das lange Thema der Kirchen. Wenn ich eine Überschrift suchen sollte für die eine Welt als Thema der Kirchen, dann würde ich die Botschaft der zweiten Vollversammlung des Ökumenischen Rates zu Rate ziehen von 1954 in Evanston und zitieren. Da steht in der Botschaft sehr klar ein Satz, der häufig verschüttet ist, aber es ist nicht genug, dass die Christen Frieden für sich selbst suchen. Sie müssen Gerechtigkeit für andere suchen. Wenn Sie so wollen, war das die Übersetzung des Begriffes von Dietrich Bonhoeffer, Kirche für andere, in die Neuzeit der ökumenischen Bewegung. Als Ende der 50er Jahre Brot für die Welt gegründet wurde und wenig später die Zentralstellen der Kirchen, ich werde da jetzt nicht lang, weil das so viel Strukturverknotung ist, die kann man hier gar nicht berichten. Also Ende der 50er Jahre Brot für die Welt, dann die Zentralstellen Anfang der 60er Jahre mit der staatlichen Förderung kirchlicher Projekte, war dies ein Stück Einlösen des ökumenischen Versprechens Gerechtigkeit für andere. Seitdem gibt es so etwas wie kirchliche Entwicklungshilfe. Nehmen Sie das Datum 1960, das stimmt roundabout. Zugleich machte sich der erste Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Walter Scheel, auf den Weg, Armut durch wirtschaftliches Wachstum, durch demokratischen Aufbau und, sagte man damals, glaube ich, noch nicht, durch Partizipation überwinden zu wollen. Der Zusammenhang von Mission und Entwicklung gab den Kirchen natürlich einen riesen Vorsprung. Frau Dingel hat schon darauf hingewiesen. Sie waren schon lange da, wo der Staat noch hin wollte. Das stimmt für Ostafrika nicht ganz, stimmt für Namibia auch nicht, aber es stimmt für andere Regionen, denn wir waren ja regional gar nicht so groß woanders. Sie waren schon da, wo der Staat noch hin wollte. Aus den Missionsstationen waren einheimische Kirchen geworden, beginnend um 1947, nicht selten verbunden mit Schulen, Internaten, Krankenhäusern und Krankenstationen. Ich fasse das kurz. Daraus haben sich einerseits Basisnetzwerke und Sozialzentren entwickelt, die zum Aufbau von Zivilgesellschaft beitrugen. Andererseits bildeten sich eigenständige und einheimische Theologien daraus heraus, die den historischen Zusammenhang von Mission und Kolonialismus kritisch reflektierten. Bezeichnenderweise kam der Aufschlag für diese Kritik aus der Missionsarbeit selbst, und zwar bereits im Jahre 1938. Der holländische Missionstheologe Hendrik Krämer, vor dem Missionar auf Java, sagte 1938 auf der ersten Weltmissionskonferenz auf asiatischem Boden in Tambaram bei Madras, Zitat, die Nachdenklicheren sind schmerzlich beunruhigt über den Auslandscharakter des Christentums. Die Mehrzahl der Christen halten es hoch als ein Symbol ihres sozialen Ansehens. Es waren dann genau neu entstehende theologische Ausbildungsstätten in Afrika, Asien und auch ein bisschen in Lateinamerika, aber am Anfang noch gar nicht so, die das universale christliche Sendungsbewusstsein mit der hegemonialen Gewalttradition des kolonialen Imperialismus kontrastierten. Der holländische Missionswissenschaftler Johann Christian Hoekendijk hat es ähnlich wie Hendrik Krämer in seiner kritischen Bewertung der christlichen Missionsarbeit so gesagt: Wenn man mit einem Bein in der Schrift steht, mit dem anderen aber in der Kolonialgeschichte stehen will, ist es durchaus möglich, das Bein von der Schrift abzuziehen, wenn dies für nötig gehalten wird. Auch Missionen der westlichen Kirchen haben wenig selbstkritisch ihr eigenes Gottesbild universalisiert und den herrschenden Bedingungen unterworfen und angepasst, beherrscht eben durch Kolonialmächte. Als die Entwicklungsdienste der Kirchen begannen, in den 60er Jahren ihre Arbeit wirklich nach oben zu fahren, standen sie deswegen unter Beobachtung. Dienen sie in ihrer Expertise der Hegemonialtradition europäischen Christentums oder tragen sie zu einer eigenständigen Entwicklung eines Landes bei? Dementsprechend war die Frage auch an die entstehende staatliche Entwicklungshilfe: Folgt sie eher dem Leitbild europäisch-nordamerikanischer Gesellschaften und den Eigeninteressen der Geberländer oder hat sie Hilfe zur Selbsthilfe im Blick und Partizipation der Betroffenen? Enrique Dussel, der lateinamerikanische Theologe, hat sich sehr früh eingemischt, Philosoph auch aus Argentinien, in einem Band Herrschaft und Befreiung, und er sprach von der Sünde des Nein zum Anderen. Und wo wurde das alles damals publiziert? In EPD-Entwicklungspolitik. Also Enrique Dussel sprach von der Selbstvergöttlichung auch des westlichen Christentums und vom Anspruch auf Exklusivität der eigenen Glaubensüberzeugung. Man kann die Entstehung von EPD-Entwicklungspolitik, die Daten wurden schon genannt, ich möchte einfach mit hineinnehmen die Zeitschrift Überblick von 1964 bis 2007, nur unter diesen Rahmenbedingungen verstehen. Als kritische Beobachter der staatlichen Entwicklungspolitik und der kirchlichen Entwicklungsdienste, als Analytiker der jeweiligen Interessenlage, als Stimme der Stummen in den Machtkonflikten, als Förderer einer eigenständigen und sozial gerechten Entwicklung. Vor allem auch als Organ derer, die den einheimischen Kulturen im Interesse einer menschlichen Entwicklung eine Stimme verleihen. Zu den glaubwürdigsten Vertretern gehörte der indische Laientheologe M.M. Thomas und der uruguayische Theologe und Sozialwissenschaftler Julio de Santa Anna, der heute noch in der Nähe von Genf lebt, neben den weltweit charismatischen Kirchenführern Desmond Tutu und Philip Potter, der in diesem Jahr verstorben ist. In den Publikationen, sie nur beispielhaft zu nennen, geht es um die Frage, wie Kirche solidarisch sein kann mit den Armen weltweit und wie Rassismus und Fremdenhass überwunden werden können. Insofern war es logisch, dass im Jahre 1979 die EKD und die katholische Bischofskonferenz zusammen sagten, eine Unterordnung des Verteilungsziels unter das Wachstumsziel kann nicht länger hingenommen werden. 35 Jahre später hat der auch publizistische Einsatz für kulturelle Eigenständigkeit, für soziale Gerechtigkeit, für qualitatives Wachstum, hat das alles geholfen? Um nur wenige Themen zu nennen, eine doppelte Antwort wage ich. Ja, die Solidaritätsnetzwerke sind gestärkt worden. Ja, auch viele Lokalkirchen sind gestärkt worden. Ja, auch im Süden sind diese Netzwerke mit einem Zuhause versehen worden. Ja, das Thema lokale Ökonomien ist fortentwickelt worden in Genossenschaften und landwirtschaftlichen Kooperationen. Der interkonfessionelle und interkulturelle Dialog ist ebenfalls gestärkt worden. Offen muss bleiben, inwieweit der Einfluss der etablierten Kirchen in der Gerechtigkeitsfrage gewachsen ist. Und ein klares Nein sage ich, die kirchliche Publizistik ist zwar kritische Beobachterin und Kommentatorin der weltweiten Globalisierung gewesen und der Dominanz des Ökonomischen. Sie hat aber Sie hat den Kritikern eine Stimme gegeben und deren Netzwerke gestärkt. Aber die durch die Globalisierung noch einmal gewachsene Armut ist das bleibende ungelöste Thema, verbunden mit Menschenrechtsverletzungen mehr denn je, verbunden mit dem Abbau demokratischer Rechte mehr denn je, von China bis Saudi-Arabien, von Mexiko bis Zimbabwe. Der Vorwurf, der bei dem Begriff Gerechtigkeitsökumene mitschwingt, und EPD-Entwicklungspolitik hat in der Weise auch immer was mit abbekommen, als habe die weltweite Ökumene nicht mehr zu sagen, dieser Vorwurf erscheint mir unberechtigt angesichts der klaffenden Not in der Menschenrechts- und Demokratiefrage. Der Aufbau gerechter und demokratischer Strukturen verbunden mit dem Aufbau lokaler Ökonomien bleibt das Thema Nummer eins entwicklungspolitischer Einmischung der Kirchen. Dritte These. Und damit Schluss für den dritten Teil. Es ist das Verdienst der ökumenischen Bewegung, dem Gedanken der Kirche für andere Gestalt gegeben zu haben als Gerechtigkeit für andere. Zugleich hat der Ökumenische Rat der Kirchen die Kirchwerdung in der Dritten Welt aktiv begleitet und die theologische Kontextualisierung befördert. Daraus erwuchs ein unaufgebbarer Schatz für die Publizistik der Kirchen in Deutschland. Viertens, christliche Publizistik, heilsame Störung. Publizistik der Kirchen ist lebendiger Ausdruck der Weltgestaltung des christlichen Glaubens. Eine Martin Luther zugeschriebene Weihnachtspredigt sagt, in seiner Suche nach Gott stieg ein Mann bis hinauf in den Himmel, aber der Himmel war leer, denn Gott war auf der Erde. Der Philipperbrief sagt es sehr deutlich analog. Gott kommt in Jesus Christus auf die Erde, Stichwort Inkarnation, ganz nah nach unten, und der Mann von Nazareth ward den Menschen gleich. Kirche muss daher die Sprache der Menschen verstehen. Sie muss selbst verstanden werden, wenn sie das Evangelium und den Anspruch Gottes auf unser Leben, so wie es die zweite Barmer These sagt, zur Sprache bringen will. Nikolaus Schneider, kein Unbekannter in diesem Raum, hat es so zugespitzt: Menschen können nicht an Gott glauben und ihn lieben, ohne ihre Mitmenschen zu lieben und ohne sich für Frieden und Gerechtigkeit in ihrer Gesellschaft zu engagieren. Was mich besonders gefreut hat, dass er zum Ausdruck gebracht hat, das wäre vor 40, 50 Jahren anders gewesen, dass er den Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit zur publizistischen Aufgabe erklärt hat. Damit steht die christliche Publizistik in einer langen Tradition, die einst auch die Missionsarbeit der Kirchen in der Dritten Welt geprägt hat. Anschlussfähig sein, nah bei den Menschen und ihrer Kultur sein. In einem Brief habe ich noch mal nachgesehen von Christoph Blumhardt dem Jüngeren aus dem Jahre 1902, das ist nicht ganz neu, schreibt Christoph Blumhardt seinem etwas resignierten Schwiegersohn und Missionar in Tsingtau in China, später Sinologe in Frankfurt, Richard Wilhelm. Diesem seinem Schwiegersohn Richard Wilhelm schreibt Christoph Blumhardt folgenden Brief: Dass du, wenn du in ein fremdes Dorf kommst, nie predigen sollst, ehe du gesellschaftlich bei den Leuten warm geworden bist. Nicht unser Predigen, sondern unser Leben muss dem Volke Licht geben. Wie sollen auch die Menschen vom Reich Gottes etwas verstehen, wenn man davon redet, ehe sie etwas sehen? Bis jetzt ist ja jedes praktisch auftretende Reich nur Gewalt und Unterdrückung. Abgesehen von der tümelnden Sprache der Zeit ist das hochaktuell. Ich schildere diese alte Begebenheit aus zwei Gründen. Erstens, die Geschichte gibt Nikolaus Schneider insofern recht, als die Publizistik der Kirchen immer in besonderer Weise mit der Sorge um Frieden und Gerechtigkeit zu tun hat. Die EKD-Denkschrift zum kirchlichen Entwicklungsdienst 1973, die große Entwicklungsdenkschrift, bis jetzt nie wieder eingeholt, schreibt damals auch ein Bewusstsein für die Beteiligung an einer weltweiten verantwortlichen Gesellschaft mit Gerechtigkeit für alle zu schaffen. Publizistik der Kirchen ist daher nicht zu denken ohne den Einsatz für das, was wir verantwortliche Weltgesellschaft nennen, so wie es die Ökumenische Versammlung in Uppsala 1968 gesagt hat. Ja, Publizistik ist also immer mehr als Nachrichtenarbeit. Sie ist Bildungs- und Bewusstseinsarbeit, sie ist Vernetzungsarbeit. Sie ist immer zugleich auch auf der Seite derer, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. Der alte Briefwechsel zwischen Blumhardt und seinem Schwiegersohn Richard Wilhelm bringt zweitens zutage, christliche Publizistik hat es mit Einfühlung und Neugier zu tun. Einfühlung und Neugier. Dieses Wort hat jetzt auch in der EKD-Synode eine Rolle gespielt. Eben gerade dort nah zu sein, wo andere sich vornehm zurückhalten. Partei zu nehmen, Fürsprecher zu sein, gerade für diejenigen, die keinen Weg zur Öffentlichkeit finden. Wer die Sprache der Fürsprache spricht und quasi Stimme der Stummen wird, kann niemals eine Sprache der Ausgewogenheit sprechen und muss für das Recht auf Einseitigkeit plädieren. Ein so gestalteter publizistischer Einsatz für Weltgestaltung mit dem einfühlsamen Blick von unten stellt nolens volens die Nähe zu Bildungsmultiplikatoren und Aktionsgruppen her, wie dies häufig durch EPD-Entwicklungspolitik reichlich geschehen ist. Ich behaupte, diese politische Dimension der Kommunikation hat dazu beigetragen, den zivilgesellschaftlichen Beitrag für die eine Welt zu differenzieren und zu qualifizieren. So sehr, dass auch staatliche Entwicklungspolitik an diesem Beitrag nicht mehr vorbeikam. These 4. Publizistik für die eine Welt bedeutet immer kritische Einmischung mit dem Blick von unten. Mit der Frage, wie geht es den Menschen, die keine Stimme haben? In der Konsequenz hat Dritte Weltpublizistik dazu beigetragen, Solidaritätsnetzwerke zu fördern und das Staat-Kirche-Verhältnis in seinen Anpassungsprozessen heilsam zu stören. Ich finde, diese Störung fehlt heute mehr oder weniger, weil wir ja alle jetzt irgendwie älter geworden sind und so tun, als seien wir jetzt damit fertig. Aber wir sind ja überhaupt damit nicht fertig. Fünfter Teil, wenn Sie noch können. Herr Giesiebel, wie ist denn meine Zeit? Bin ich noch in der Zeit? Dann, danke. Dann fünfter, die Flüchtlingsfrage, der Testfall zur Solidarität in der einen Welt. Wer teilt, mehrt das Leben, das war ein Grundsatz der weltweiten ökumenischen Bewegung, ein gutes Ziel, das wir nun in der Flüchtlingsarbeit praktizieren können. Aber es war noch viel mehr damit gemeint, das weltweite Teilen der Ressourcen, etwa so, wie der Kirchenvater Ambrosius sagte im 4. Jahrhundert, was du den Armen gibst, ist nicht dein Gut, du gibst ihnen vielmehr einen Teil von dem zurück, was du ihnen einmal genommen hast. Ein Schlüsselsatz. In der postkolonialen Epoche weithin unbeachtet, sonst wären wir heute nicht da, wo wir weltgeschichtlich gelandet sind. EPD-Entwicklungspolitik hatte in diesem Sinne die richtigen Fragen gestellt. Wie steht es um die Fluchtgründe? Niemand verlässt leichtfertig sein Zuhause. Wie sieht es aus mit den verweigerten Lebenschancen, auch mit den Armutslöhnen zwischen Nordafrika und Südostasien? Warum scheitern Demokratien und liegen Menschenrechte brach? Wessen Sicherheit dienen unsere Rüstungsexporte? Und was ist uns eine Entwicklungspolitik wert, die diesen Namen wirklich verdient und die den Blick von unten wagt? Ja, was muss geschehen, damit Menschen gerne in den Ländern bleiben, in denen sie geboren und aufgewachsen sind? Darüber muss öffentlich gestritten werden. Über weltweite Gerechtigkeit und was daraus geworden ist und was verhindert hat, dass Menschen Gerechtigkeit erfahren. In der zugespitzten Situation zunehmend medial von Grenzen, Zäunen und Mauern zu sprechen, das wird weder einer nüchternen Analyse der möglichen verheerenden Folgen gerecht, noch entspricht es dem ethisch gebotenen Schutz der Menschenwürde in Not geratener Menschen. Ich habe vor kurzem eine Diskussion verfolgen können mit Frau Mieke Leitner, der Innenministerin von Österreich, und fand es hochinteressant, wie sie dann sagte, jeder hat einen Zaun um den eigenen Garten. Aber die Zäune, die ich kenne, auch hier in Mainz, die haben eine Tür. Und dann kann man den Garten gegenseitig auch in Nachbarschaft betreten. Also das Bild war jedenfalls irgendwie so, hatte was Kabarettistisches. Abgesehen davon befinden wir uns derzeit in der Reformationsdekade. In ihr feiern wir Martin Luthers Bekenntnis zu dem Gott, der allen ohne Ausnahme gleichgültig ist und nicht gleichgültig. In der Publizistik wird es darauf ankommen, Mitleidenschaft und eine Politik des neuen, einfühlsamen Miteinanders einzuüben. Die Integrationsaufgabe wird darin bestehen, dass sich auch die Aufnahmegesellschaft öffnet, bewegt und verändert und die Chance der Vielfalt für sich entdeckt. Ich hatte heute das Gespräch mit einem früheren Direktor der Deutschen Bank. Er sagte mir, für das, was Sie als Veränderung für die Aufnahmegesellschaft denken, kriegen Sie keine Mehrheit. Gut. Bascha Mika sagte bei der zentralen Reformationsfeier der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau am 31. Oktober in Wiesbaden: Wir wissen, dass es nicht einfach sein wird, so viele Menschen ins Land kommen zu lassen und sie zu integrieren. Bascha Mika, die Chefredakteurin jetzt der Frankfurter Rundschau. Genau das zu versuchen, ist unsere Pflicht und Aufgabe. Wir Medienleute sind auch mitverantwortlich dafür, wie sich die Stimmung im Land entwickelt. Wir sind verantwortlich. Wir sollten nicht einfach sagen, die Stimmung kippt. Wir sind mitverantwortlich dafür, wie Stimmung geprägt wird. Giovanni Di Lorenzo will das Reden über die Schwierigkeiten der Zuwanderung nicht Populisten und Hetzern überlassen. Und er warnt vor einer Naivität, die zum Bumerang werden kann, besonders bei Journalisten, die nicht mehr kritische Begleiter sind, sondern befangene Akteure. Das Tröstliche ist, Giovanni Di Lorenzo sieht sich selbst in dieser Versuchung. Und damit hat er von EPD-Entwicklungspolitik gelernt. Damit ist das wunderbare Dilemma beschrieben, in dem die kirchliche Publizistik im Blick auf eine Welt immer war und ist. Selbst zum Akteur zu werden, nicht nur der Analyse und der kritischen Begleitung verpflichtet zu sein. Diesem Dilemma kann sich niemand entziehen, der für diejenigen schreibt, die sonst keine Lobby haben. Insofern ist die Flüchtlingskrise auch der Grenz- und Testfall, diese Spannung zwischen bisweilen kritischer Berichterstattung und praktischer Solidarität auszuhalten. Wie gesagt, um den Hetzern das Feld nicht zu überlassen. Fünfte These: Der Umgang mit der Flüchtlingssituation wird für die kirchliche Publizistik der Testfall für gelingende Solidarität und für kritische Berichterstattung, im Zweifelsfall gegen den Strom. Noch einmal und abschließend: Publizistik der öffentlichen Kirche, ein Plädoyer gegen Gleichgültigkeit. Wie kann eine Publizistik der Kirchen in Sachen eine Welt künftig die Menschen erreichen? Ich habe nochmal nachgelesen, natürlich durch anschauliche Analyse, durch deutliche Benennung von Konflikten und Problemen, durch Politikfähigkeit von Vorschlägen. Das hat sich bewährt, das wollen wir auch bewahren. Davon haben viele in der Vergangenheit profitiert. Das hat zu einer solidarischen Lerngemeinschaft beigetragen, weltweit. Natürlich steht die Entwicklungspolitik unter dem Druck der Knappheit der Mittel, was sich besonders in den letzten Jahren, wie ich finde, bitter gerecht hat. Bitter. Und die dazugehörige Publizistik steht unter dem enttäuschenden Eindruck, dass sie die Öffentlichkeit nur unzureichend erreicht hat. Aber da die Menschheit zu einer globalen Risikogesellschaft zusammengewachsen ist, müsste es mehr denn je im Interesse Europas und Nordamerikas sein, das Elend in der Dritten Welt zu überwinden. die Flüchtlingskrise mit ihren Ursachen aktuell in den kriegerischen Konflikten, die wir mit geschaffen haben, und auch im Scheitern der arabischen Demokratiebewegungen, führt dies drastisch vor Augen. Aber das Positive ist, der Ruf nach Freiheit weltweit bewegt Menschen und Völker mehr als je zuvor. Gewiss, Freiheit ist umstritten, sie steht immer wieder auf dem Spiel, sie bringt nicht den neuen Menschen, sie produziert auch neue Unfreiheiten. Ja, so wie Heino Falke sagte, die Welt ist ständig im Auszug aus Knechtschaften, ohne doch den Weg zum Reich der Freiheit zu finden. Aber noch einmal, die Freiheitsdiskussion ist so vital wie nie zuvor. Boualem Sansal, den ich vorher schon mal nannte, der algerische Schriftsteller, den ich so schätze, mit seiner Paulskirchenrede von 2011, sagt es so: Die Menschen lehnen Diktatoren ab, sie lehnen Extremisten ab, sie lehnen das Diktat des Marktes ab, sie lehnen den erstickenden Zugriff der Religion ab, sie lehnen den anmaßenden und feigen Zynismus der Realpolitik ab. Diese Sehnsucht, dieser Schrei nach Freiheit und menschlicher Befreiung erreicht uns in nie dagewesener Nähe in den letzten Monaten. Wir müssen diesen Schrei, diese Sehnsucht zulassen, ihr um der Menschlichkeit Sprache geben und dabei auch fragen auf der Suche nach den Ursachen, was der Norden versäumt hat. Was der Norden versäumt hat an Eindeutigkeit im politischen Willen und in der praktischen Entwicklungspolitik, versäumt hat an Klarheit im Blick auf Rüstungsexportpolitik und im Blick auf Friedenspolitik und Einmischung international. Und die Kirchen? Sie haben sich selbst und der Welt zu sagen, dass der Glaube keine Privatoase ist, sondern ein Füreinanderglaube. Weil Christus für alle ohne Ausnahme gestorben und auferstanden ist und nicht nur für eine Kirche in der deutschen Provinz. Das ist nicht leicht durchzuhalten. Inmitten einer Kirchlichkeit, die zu gerne nur sich selbst feiert. Aber es geht um dieses Durchhalten einer solidarischen, freilich differenzierten Kommunikation. Und wenn Kirche wirklich eine Kirche der Freiheit ist, wie man in mehreren Studien der EKD gesagt hat, hat sie die Freiheit, vor allem der anderen im Blick zu haben, weil Kirche für andere ist und weil Kirche immer Kirche für andere ist und bleibt bei Christus. Und der muss auf die Erde. Er braucht Menschen mit Herz und Verstand, die kommunikativ und überzeugend den Glauben auf die Erde ziehen. Das wird in den nächsten Jahren kein leichter Weg sein. Und ich möchte schließen mit einem Wort von Martin Luther King, das ich als Kind 1964 gehört habe. Mit unserem Glauben werden wir fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung herauszubrechen. Ich wünsche uns diese Mühe und ich wünsche uns auch die Hoffnung, dass wir das nicht vergessen. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie zugehört haben.